Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben, und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August, und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen, und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität, und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz, und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten, und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Ja, hallo zusammen, ich bin's, Carsten Linke. Macht es wie ich und hört euch jetzt die neue Folge Vorwärts nach Weit an.
Der Vorwärts nach Weit Podcast. Bei meinsportpodcast.de.
Ja, schönen guten Abend, liebe HörerInnen. Wir sind wieder voll dabei in der neuen Saison. Die Trainingszeit läuft seit knapp einer Woche und wir müssen draufschauen auf Hannover 96, auf die ganzen Neuzugänge, auf unseren großen, grandiosen Kader. Wir blicken voraus auf den 34er, aber halt anders. 34 Siege eben. Und nicht nur 96 hat Transfers zu bestätigen, sondern auch wir. Kommen wir gleich zu. Erstmal schönen guten Abend, mein Name ist Tobi, an meiner Seite heute Abend André. Guten Abend, André.
Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin stolz und glücklich, dass ich eine Vertragsverlängerung bekommen habe zu verbesserten Bezügen. Ich freue mich also.
Nee. Also André, das stimmt so nicht. Sei bitte ehrlich.
Ich bekomme genauso wenig wie vorher. Es ist einfach ein Trauerspiel hier. Ja. Aber okay, gut. So ist das halt.
Und auch dabei ist heute Abend der Olaf in Andres Tränen reinkommen.
Ach gut, du, ich bin ja auch ganz froh, noch da zu sein. Ne? Ich meine, meine Verträge werden ja jetzt auch immer nur noch so gerade eben um ein Jahr verlängert, weil ich ja schon so alt bin. Da muss man mal gucken, wie lange ich noch schaffe. Aber also bis jetzt sieht es ganz gut aus. Ich freue mich auch auf die neue Saison. Ich bin schon ganz euphorisch. Ich freue mich auf unsere Neuzugänge und die Neuzugänge bei 96. Und es wird alles total super. Ich bin absolut begeistert.
So soll es sein. Und wir gucken erstmal auf unsere Neuzugänge. Und ich darf begrüßen aus der wundervollen bayerischen Landeshauptstadt den lieben Ferdi. Guten Abend, Ferdi.
Ja, Servus. Über das Servus wurde sich eben schon echauffiert. Also moin und herzlich willkommen. Beziehungsweise ein ganz herzliches Hallo in die Runde und auch an alle Zuhörenden. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, Ferdi, erzähl mal kurz, wie kamst du überhaupt zu uns? Also wie lief das so? Wie ist der Deal abgelaufen? Jetzt mal ganz weltexklusiv, dass alle wissen, wie läuft das bei uns?
Der Deal. Also ich kann mich erinnern, vor 3 Jahren habe ich immer mal wieder Fußball geschaut und ich habe so gesehen, da schaut mir so ein komischer Mann mit Glatze. Die ganze Zeit beobachtete der mich ein bisschen. Und dann war ich so.
Auf was hat er geguckt? Sei ehrlich, auf den Hintern, oder?
Ganz kurz.
Das wollte ich gar nicht so genau wissen.
Wen meinst du denn bitte gerade?
Oh, das weiß ich nicht. Dazu treffe ich keine Aussage. Nee, Tobi hat mir vor 1-2 Wochen eine Twitter-DM geschrieben. Wir hatten früher mal schon mal
geschrieben, ob ich in meiner Sendung dabei bin. Glaube ich, fünf Jahre.
Ja, das kann sein. Es war einige Zeit her. Das kam damals irgendwie nie zustande. Und ja, dann hat mich angeschrieben, ob ich Bock habe. Und ich hatte Bock. Und dann haben wir mal telefoniert, was eigentlich einfach nur eine Stunde lang über Hannover 96 reden war. Und dann war der Deal auch ganz schön schnell abgeschlossen.
Ja, ich glaube, da kann man nichts hinzufügen. Und wir begrüßen noch einen weiteren Neuzugang, nämlich unseren neuen Taktikexperten, den lieben Luca. Luca, schönen guten Abend.
Guten Abend. Auch ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen, sage ich mal. Mein Weg war ja ein bisschen anders. Ich habe ja quasi den Colt Sievers gemacht und eine Initialbewerbung abgeschickt. Aber freut mich, dass ich hier sein darf. Und jetzt hast du natürlich mit Taktikexperte eine Latte gesetzt, ne?
Ja, aber das ist mein Job. Ne? Also das, ja, jetzt musst du halt drüber springen. Also tut mir leid.
Du willst dich ja auch am Aufstieg messen lassen.
Das stimmt, aber das wollen wir hier gar nicht so sehr zum Thema machen. Aber Luca, ich freue mich sehr, dass du bei uns bist und ich danke dir sehr, dass du wie hast du gesagt, den Colt Sievers gemacht hast und dich bei uns beworben hast und wir haben dich eingeladen zum Probetraining. Du hast bestanden und unser Telefonat war sogar noch länger als das.
Das stimmt, Pferden. Ja. Ich glaube, wir hatten zwei, ne?
Ich glaube, 2,5 sogar.
Oh, na gut. Ich habe es nicht mehr ganz in Erinnerung. Ich weiß nur, dass es auch eigentlich nur um 96 ging.
Immer. Es geht immer nur um 96. Und deswegen sind wir auch hier und deshalb hört ihr auch zu und wir wollen draufschauen. Also, wir haben schon den neuen Trainer Christian Tietz willkommen geheißen, haben gesagt, was wir von ihm halten. Eine große Erwartungshaltung war da irgendwie in der Luft. Maurice Neubauer war schon verpflichtet, Franz Rocco war verpflichtet. Es war auch schon verpflichtet Marius Wörl, weil, naja gut, Leihrückkehrer, der gehört halt uns. Und dann ist so, so viel passiert. Olaf, der Älteste in der Runde. Olaf, hey. Was ist denn da alles passiert?
Ich soll jetzt sagen, was alles passiert ist. Das ist ja ganz wunderbar. Ja, ich würde sagen, wir können ja mal positionsmäßig können wir das ja mal aufziehen. Wir können
also
ja mal,
so von hinten nach vorne?
Ja, wir können nicht chronologisch, sondern einfach mal so von Mannschaftsteil zu Mannschaftsteil. Also wir können ja sagen, Tor ist nichts passiert. Das ist, da soll aber noch was passieren, hört man. Also da haben wir
ja. Oder?
Ja, oder also
man liest es auch, ne?
Ja, es gibt diesen Torwart außer, der U19, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Helft mir, wenn ich mich da jetzt irre, der ja auch im Training jetzt mitmacht, der ganz gut sein soll.
Also ich glaube, das stimmt. Ist U19-Torhüter und darf jetzt bei den Profis mittrainieren.
Ja, also Tietz ist, glaube ich, ganz angetan und Markus Mann ist ja sowieso immer ganz angetan. Und sonst haben wir noch Zieler und Weinkauf und in der Abwehr. Hat sich erst nicht so viel getan, aber wir haben tatsächlich auch da einen jungen Spieler, der schon bei uns war, wieder verpflichtet. Das ist Hayate Matsuda, der Linksverteidiger. Das kam für mich ein bisschen überraschend. Die Leihe wurde ja erstmal beendet, also zumindest endete sie offiziell und dann kam er wieder. Vielleicht mal kurz zu ihm. Ja. Er hat ja nun in der U23 relativ erfolgreich gespielt. Was versprechen wir uns denn jetzt von ihm? Also ich bin ein bisschen überrascht. Also offensiv ist er ja durchaus passt er zum Tietz-Ball? Defensiv sind da sicherlich noch Verbesserungspotenzialien vorhanden. Aber was ist dann vor allen Dingen mit Eze? Weil der rückt ja nun noch weiter nach hinten, oder?
Na, also wir haben zumindest gesagt, dass Maurice Neubauer die Nummer 1 sein wird auf der Linksverteidigerposition. Und dann hast du recht, Hayder Matsuda war Top 2 von den Daten her in der Offensive auf der linken Außenbahn. In der Defensive hüllen wir lieber den Mantel des Schweigens darüber. Hat aber in der U23, Olaf hat es gesagt, 2 Jahre, überperformt. Hatte nie die Chance in die erste Mannschaft. Nicht in der Regionalliga, nicht in der dritten Liga. Und jetzt ist er plötzlich mittendrin. André, was hältst du von Hayate Matsuda? Nee, du hast ihn ja schon live spielen sehen, ne? Also wenige Spiele hast du live spielen sehen aus dem Kader, aber den hast du live spielen sehen.
Habe ich live spielen sehen, ist mir auch direkt im Gedächtnis geblieben. Da war er auch tatsächlich, da ging es ja darum, noch das Tor zu schießen. Deswegen war der auch offensiv immer im Fokus, dribbelstark und so weiter. Da hat ein gutes Spiel gemacht. Eze hat aber das entscheidende Tor wieder gemacht mit so einem Ferndistanz-Seitenschuss.
Entscheidend war ja eher Erik Ullmann.
Ja gut, ganz zum Schluss, aber das wird überhaupt bis zum Elfmeterschießen und so weiter. Also du weißt Bescheid, aber was ich tatsächlich, ich bin da auch bei Olaf, also 3 Linksverteidiger brauchen wir nicht und ich kann mir das nur so erklären, wenn du halt eine klare Nummer 1, auch da sind wir uns einig, holst und noch einen anderen dazu, dann sind alle die da sind, eben nicht mehr lange da und dementsprechend müssen den Kader an einigen Stellen deutlich verschlanken und in der Linksverteidigerposition auch. Und damit sehe ich für Eze auch keine Zukunft bei Hannover 96. Ich wünsche dem Jungen alles Gute, aber traurig bin ich nicht.
Luca, aber
ein Missverständnis.
Ist es so?
Also erstmal würde ich sagen, wir haben 4 Linksverteidiger. Wir dürfen Kolja Uden nicht vergessen, der das überragend gemacht hat. Nein, ich sehe das
tatsächlich.
In beiden Testspielen hat er eine Halbzeit Linksverteidiger gespielt.
Ja, die Kameraperspektive war nicht ganz so geil, ne? Also ich weiß nicht genau.
Ja. Nein, aber ich sehe das tatsächlich, ich sehe das ähnlich wie André. Da gab es ja auch mal zum Anfang der Transferperiode, oder die hat ja jetzt erst offiziell begonnen, aber ganz am Anfang gab es da ja mal Gerüchte um Lautern, Mich wundert eigentlich, dass da noch nichts konkreter geworden ist, weil das klang so sicher wie das mit Fabi Kunze. Und ich meine, er hat jetzt die Testspiele nicht gemacht aufgrund von Trainingsrückstand, aber ich kann ihn mir auch ehrlicherweise nicht als linken Innenverteidiger vorstellen. Würde da also von einem Spieler, den ich mal als Derrick Köhn-Ersatz oder Nachfolger gesehen habe, leider auch abrücken und sagen, mit Matsuda haben wir da unseren Backup und dahinter gibt es dann keinen mehr.
Also Ferdi ist für dich auch der Neubauer, die Nummer 1 und Matsuda Nummer 2?
Ja, ich würde da ganz langweilig mitgehen. Ich glaube, Neubauer ist, wenn er sich nicht verletzt, einfach sehr klar der Linksverteidiger, der 34 Spiele macht. Und ich glaube auch ein sehr guter nebenbei. Und Matsuda ist für mich mehr ein Projekt, weil, wenn wir ehrlich sind, defensiv kam er in der dritten Liga schon an seine Grenzen. Offensiv finde ich ihn sehr, sehr spannend. Ich glaube, man plant tatsächlich mit Matsuda als Nummer 2 oder eben wirklich mit so einer Lösung wie Uden als inverser Wingback. Und das ist eh noch geht. Und solange Neubauer fit ist, bin ich okay. Oder finde ich das, sind wir da stark besetzt. Für den Fall, dass Neubauer sich den Knöchel bricht, haben wir ein Problem. Das muss uns bewusst sein. Aber man kann halt in der zweiten Liga auch nicht auf allen Positionen wirklich qualitativ doppelt besetzt sein. Oder irgendwie deutlich einfacher zu machen.
Ja, aber sind wir da wirklich, also stellen wir uns darauf ein, dass wir da irgendwie Kolja Udene oder so noch so nach so als Backup irgendwie führen? Oder kommt da eher noch jemand, der dann näher an Neubauer dran ist als Matsuda? Also nominell haben wir 3 Linksverteidiger. Jetzt haben wir schon gesagt, dass Eze wahrscheinlich nicht mehr da rankommt. Dann bleiben noch Neubauer und Matsuda dazwischen. Kommt da noch jemand? Also,
aber du holst ja keinen Matsuda, wenn deine zweite Mannschaft abgestiegen ist und nicht mehr dritte Liga spielt. Weil das ist ja keiner, den du sozusagen in der zweiten spielen lässt, um hochzuziehen, wenn es mal passt, wenn deine Mannschaft ja abgestiegen ist. Also der ist nicht gekommen für die zweite, der ist gekommen für die erste. Und der wäre nicht gekommen, wenn ihm nicht klipp und klar gesagt worden wäre, pass auf, du bist hier von mir aus der Backup, du bist die Nummer 2.
Ja, ich sehe das aber wie Ferdi. Also ich sehe das mehr mit Perspektive. Also dass man den schon dahin entwickeln möchte, aber dass man jetzt natürlich in der nächsten Saison das noch nicht machen will. Ich meine, bei dem letzten Neuzugang, was die Innenverteidigung anbelangt, da hat man ja auch ganz klar gesagt, das ist jetzt erstmal, ne? Also da machen wir erstmal Eingewöhnung und gucken mal, wie der klarkommt. Und also ich rechne damit, dass da noch jemand kommt.
Aber kommen wir gleich zu. Ich glaube, das ist klar kommuniziert, dass wir allerhöchstens noch einen dritten Torwart, und das ist schon in der Schwebe, und noch jemanden für die Offensive holen wollen. Also die Defensive ist komplett besetzt. Und Olaf, du hast gerade gesagt, also in der Defensive gab es ja nicht nur Hayate Matsuda und Boris Neubauer. Es gab da ja noch andere. Und ich muss eins ganz klar sagen. Also die Präsentation von 96 in den sozialen Medien ist wirklich outstanding. Der Name Taibi flatterte durch die Presse. Alle warteten darauf, dass er bekannt gegeben wurde. Und dann kam aber nicht Vanis Taibi, sondern wer kam, André?
Also tatsächlich kam der ja auch.
Wer kam zuerst?
Ich will ja den Spoiler nicht machen. Aber bis auf Blank kann ich ja die Namen noch gar nicht aussprechen.
Genau, deswegen Blank reicht
hoffe,
ja.
Dass ihr mit, ja,
aber ja, Blank reicht.
Da hoffe ich, dass Blank, ja, genau, ich will nur sagen, dass du mir gleich wieder hier mich vorführen willst und mir dann irgendwelche rumänischen Kampfnamen
wollte ich, ist,
die
wollte
gar nicht aussprechen kann.
Ja, wollte ich, ja, wollte ja. Ich.
Deswegen, also.
Ja. Ich also, Henry Blank kam. Also, Henry Blank wurde präsentiert und das war wirklich völlig ohne Geräusch. Ich sag mal, naja, wenn man die Fotos von RB-Autos vor der Geschäftsstelle mal ganz ausblendet, war Henry Blank völlig aus dem Nichts. Ein Spieler Borussia Dortmund, zweimal U17-Meister, dann zu Red Bull Red Bull Salzburg gewechselt. Kurz nachdem ihm auch schon Terzic in der Champions League eingesetzt hat, hat verteidigt gegen, was haben wir gelesen, gegen Ferdi, hilf mir. Gegen wen hat er verteidigt?
Oh, Jemini, ich weiß gar nicht mehr was. Irgendwas.
Mbappé, glaube ich.
Mbappé, oder?
Mbappé, ja, genau.
Aber das war also, bei Salzburg.
Ja, bei Salzburg. War
nicht klar, bei Dortmund.
Klar, natürlich nicht. Ne, klar. Da war er schon bei Salzburg, hat dann Champions League gespielt für Salzburg und hat dann verteidigt gegen Mbappé und gegen noch irgend so einen unbekannten Spieler. Völlig egal. Also, jetzt bei uns, Henry Blank ausgeliehen mit Kaufoption. Marktwert offiziell 3 Millionen.
Nenn nochmal die Kaufoption.
3 Millionen? Nee. Warte kurz.
Ja, das Vierfache, Alter. Das ist wild. Warte kurz.
Die Kaufoption kenne ich nicht. Der Marktwert, den kenne ich.
Genau, es werden angebliche 14 Millionen kolportiert.
14?
Ja, dann sehen wir den ja nächste Saison bestimmt wieder.
Also das ist auch die erste Kaufoption von Markus Mann, wo ich der Meinung bin, dass das nichts wird. Wobei, wir hatten ja schon mal so eine Kaufoption, war es nicht bei Bright Airbnb, wo man auch sagte, naja gut, das bezahlen wir eh nie, und irgendwie hat man die dann doch bekommen. Aber puh, ansonsten ist Blank wirklich einer der Königstransfers in dieser, bis jetzt jedenfalls, in dieser Transferperiode.
Also siehst du ihn wirklich denn auch in der Startelf als linker Innenverteidiger?
Ja, würde ich mich schon in die Richtung, also so weit würde ich mich vorwagen, ja.
Okay, gibt es da Gegenstimmen?
Es gibt eine Gegenstimme gegen diese dumme Frage, Tobi, was ist denn los mit dir? Aber bist du auch in der Winterpause oder was? Du kannst doch jetzt echt nicht sagen, da kommt ein Champions-League-Spieler, so hast du eingeleitet, jemand, den Dortmund aufbauen will für seine Champions-League-Saison in 2 Jahren, und jetzt sagst du, der kann bei uns nicht in der Stammelf spielen, und wen willst du da jetzt sehen? Und wenn du jetzt Tomiak sagst, dann ist aber was los.
Also, ja, Tomiak hat keinen linken Fuß, und ich glaube, dass
der hat Christian gar nichts, Tietz, aber da kommen wir ja bestimmt gleich noch
zu. Ich glaube, dass Christian Tietz nicht so gerne fußverkehrte Spieler aufstellt. Ich finde es übrigens spannend, André, dass du von einer Kaufoption von 14 Millionen sprichst, wenn die Rückkaufoption von Dortmund nur 12 beträgt. Aber wir sind schon wieder an der ersten Pause.
Ach, 12. Ich hab gesagt, Vierfache, dann 12. 3 Millionen mal 4, 12.
Ja, du hast dann ja, schon, okay, ja, dann 12.
Mathematik,
dann 12.
Hier, ich Mathematik.
Ja. Ja, klar. Lehrer für Englisch und Sport. Gut, aber dann kommen wir gleich wieder nach einer kurzen Pause.
Englisch?
Und sprechen, nicht Englisch? Ah, nee, mein Fehler. Du kannst kein Englisch. Also kommen wir gleich zurück nach einer kurzen Pause und sprechen dann über die restlichen Transfers. Machen wir gleich nach einer kurzen Pause. Ja, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach weit, im 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Henry Blank haben wir also eingeordnet, wobei ich will noch mal ganz kurz Ferdi und Luca fragen. Für euch auch Startelf, Ferdi, du zuerst oder doch eher Backup?
Ich sehe ihn schon in der Pole Position für den linken Halbverteidiger, einfach weil er Linksfuß ist, gerade bei Tietz, die Halbverteidiger sehr weit auch auf dem Flügel mit rausrücken, im Aufbau gefordert sind. Der hat einfach so einen riesigen Vorteil als Linksfuß. Und ich traue es ihm tatsächlich von dem, was ich gesehen habe, auch zu, dass er gut genug ist. Also klar, der muss Spielpraxis sammeln, aber der wechselt nicht von Salzburg nach Hannover, um da langsam herangeführt zu werden, sondern ich glaube, seine Ambition ist, dass er schnell Stammspieler wird. Ich glaube, das ist das, was sich Hannover vorstellt. Und ich glaube auch, dass er das Niveau dazu hat.
Okay, Luca und du?
Also wer Kylian Mbappé verteidigen kann, der kann auch Marvin Wanicek verteidigen. Nee, aber ernsthaft, ich schließe mich da auch an. Und ich weiß, dass ein weiterer Neuzugang in der Verteidigung bei seiner letzten Station auch schon sehr viel links gespielt hat und seinen linken Fuß tatsächlich nicht nur zum Stehen hat, aber hauptsächlich Rechtsfuß ist. Aber ich würde auch Henry Blank da absolut in der Pole Position sehen, vor allem aufgrund seiner Geschwindigkeit.
Also dann bleiben wir doch in der Verteidigung und sagen auch herzlich willkommen Virgil Gita. Virgil Gita nämlich von Cracovia gekommen, genauso wie Benjamin Kellmann im Sturm, kommen wir später zu. Die haben auch einen legendären Torjubel gemeinsam erfunden. Und André, von dir würde mich interessieren, ist Virgil Gita der würdige Nachfolger von Marcel Halstenberg?
Well, on the one hand, Tobias, I'd like to say, nein. Also würdiger Nachfolger für Halstenberg. Also Halstenberg fand ich im letzten halben Jahr zumindest generell unwürdig. Du hattest das in vielen Punkten in den letzten Sendungen ja angedeutet und sogar auch deutlich angesprochen. Also von daher, ich glaube, dein Satz war, wegen dem sind wir nicht aufgestiegen.
So ähnlich. Also auch wegen, also ich glaube, ich habe gesagt, er hat uns den Aufstieg gekostet, glaube ich, habe ich gesagt.
Ne? So in der Art. Nein, aber tatsächlich, deswegen, jeder, der kommt, ich kann die überhaupt nicht einschätzen, ob die Halstenberg-Niveau haben oder nicht. Ich gehe aber davon aus, dass sie uns oder hoffe auch, dass sie uns weiterbringen. Es ist ein kompletter Wechsel in der Defensive zu erkennen. Wir haben ein ganz, ganz klares Spielsystem, was präferiert wird und wofür wir ganz gezielt uns Neuzugänge geholt haben. Das war unter den letzten drei Trainern ja gar nicht der Fall, wobei nur zwei überhaupt in Transferphasen mit rummeln durften. So, da haben wir immer mal gewechselt, Viererkette, Dreierkette. Und was ich halt auch sehe, ist, sowohl Blank als auch Gita als auch Knight sind ja große Spieler, alle über 1,85 groß. Die bringen also eine unglaubliche körperliche Robustheit da hinten rein. Auch für Standards hoffe ich mal, dass die alle in der Lage sind, den Ball auch rauszuköpfen, wenn die Ecke kommt oder der Freistoß. Dementsprechend haben wir da einen kompletten Wechsel drin. Und da muss ich sagen, das ist erstmal vielversprechend. Und wenn die Spieler das Potenzial, was wir im Unterstellen abrufen, dann habe ich Halstenberg schon vor drei Wochen vergessen.
Ja, das ist gut. Ferdi, dann frage ich dich. Virgil Gita, rumänischer Nationalspieler, aus der Extraklasse gekommen, aus Polen, da auch bei Cracovia, zumindest einem Team aus der oberen Tabellenhälfte, gut performt. Ist das unser neuer Abwehrchef oder hatten wir mit Tomek schon den Abwehrchef?
Also ich meine, wir müssen alle nicht so tun, als hätten wir jetzt Cracovia wöchentlich über 90 Minuten verfolgt. Deswegen glaube ich, time will tell. Aber ich sehe Virgil Gita schon eher als Abwehrchef als Tomiak, weil ich mir bei Tomiak einfach auch generell noch nicht so ganz sicher bin, wie das in Christian Tietz Fußball passt. Und ich glaube, Gita passt da sehr gut rein. Ich sehe ihn dann als rechten Halbverteidiger, also sozusagen der Konterpart zu Henry Blank, weil er mit Tempo hat, er hat Aggressivität, er verteidigt nach vorne, passt damit auch sehr gut in der eben einen System, das auch nach Ballverlust sehr schnell, wie er den Ball haben will, aktiv nach vorn verteidigt. Und was man vielleicht bei so einem rumänischen Abwehrhühn gar nicht so erwarten würde, ich glaube, der ist sehr gut mit dem Ball. Also es gibt ja immer diese coolen Y-Scout-Charts, die auf Twitter oder X herumgehen. Und da war er bei den Progressive Passes, zumindest in der polnischen Liga, exzellent. Christian Tietz hat ihn, finde ich, auch auffällig stark gelobt. Das hat er nicht bei allen gemacht. Deswegen glaube ich, dass Gita sehr, sehr schnell gesetzt sein wird und er wäre für mich, glaube ich, ohne dass er bisher eine Minute für 96 gespielt hat, so der Innenverteidiger, der für mich am wenigsten Gefahr läuft, seinen Stammplatz zu verlieren.
Luca, siehst du das auch so? Und ist dann Gita vielleicht eine Gefahr für Boris Tomiak oder ist Boris Tomiak überhaupt noch Bestandteil unserer Startelf?
Also ich muss mich wieder in Anführungsstrichen langweilig anschließen an Ferdi, weil ich sehe ihn auch als rechten Halbverteidiger. Und da aber tatsächlich nicht in direkter Konkurrenz zu Boris Tomiak, sondern für mich eher zu Josh Knight, den ich eher auf der Position sehe. Tomiak sehe ich tatsächlich im Zentrum der Dreierkette und dementsprechend wäre Gita für mich auch eher der Ersatz oder der Nachfolger von Phil Newman, wie er ja in einschlägigen Portalen neuerdings genannt wird, als irgendwie Herausforderer für Tomiak. Als Tomiak-Herausforderer sehe ich einen Spieler, der tatsächlich eigentlich gar nicht als Innenverteidiger gelistet wird. Aber dazu später mehr.
Dazu kommen wir später. Olaf, und du, für dich, Virgil Gita also auch eher der neue Phil Newman und damit der rechte Part der Innenverteidigung?
Ja, in der Mangelung eines anderen Spielers, der neue Phil Newman werden kann. Und ich meine, so sehr ich Josh Knight auch mag, aber ich denke, da hat er nicht die Anlagen für, würde ich da eher auch mich Luca anschließen. Und man hat in den Testspielen, gut, da war jetzt Virgil Gita noch nicht da. Beim zweiten Testspiel hat er nur, glaube ich, ein bisschen mitkommentiert oder hat sich mal vorgestellt am Mikrofon bei Hecki.
Hat er. Und genau dann, als Enzo den Elfmeter verschossen hat.
Ja, genau. Und darauf, das ist eine wunderbare Überleitung, unbeabsichtigt von dir, Tobi, denn Boris Tomiak hat da zentral gespielt, wenn ich mich recht entsinne, hat auch zumindest ein paar ganz gute öffnende Pässe gespielt und hat vor allen Dingen dann auch die anderen Elfmeter geschossen, die eben halt dann auch drin waren. Es waren, glaube ich, zwei in jedem Spiel einen oder so. Insofern, also ich muss mich da Luca ein bisschen anschließen, zumindest bei dem, was ich so erwarte oder wo ich denke, was passiert, weil Boris Tomiak ist ja auch eigentlich für diese Saison auch gekommen. Er kam ja auch relativ spät und kam dann so ein bisschen auch als Backup irgendwie ja auch von Halstenberg, der ja nun auch diese zentrale Position da gespielt hat und ich sehe ihn da tatsächlich auch im Zentrum als ja, wenn man so will, Abwehrchef. Und ich glaube, das ist er von der Art und Weise, wie er ist, auch eher. Denn man muss ja auch nicht vergessen, dass der Virgil Gita zwar ein guter ist, aber du brauchst halt auch, ohne da jetzt zu sehr drauf rumhacken zu wollen, aber ein bisschen weniger Sprachbarriere brauchst du vielleicht schon. Und wir haben ja nun so ein paar Spieler jetzt auch verpflichtet, die tatsächlich, also die Deutsch lernen wollen, aber es eben halt, also von der Kommunikation her noch nicht so gut können. Und das ist ja nun gerade als Abwehrchef nun auch nicht ganz unwichtig.
Da hast du recht. Und dann kommen wir gleich zum Englischunterricht, den alle genießen müssen, weil das Training gerade eher auf Englisch geleitet wird. Und dann kommen wir zum nächsten Franzosen. Ja, also klar, was liegt bei der englischen Sprache näher als der Franzose? Vanis Taibi. Aus der zweiten Liga, kommt aus Frankreich, soll er Zehner sein? Ich weiß es gar nicht. André, ist er unser Zehner?
Er ist auf jeden Fall der Spieler, der Wörl oder Rochelt die Kaderminuten wegnimmt. Wo er dann am Ende spielen wird, das liegt, denke ich, auch am Trainer. Aber er wird auf jeden Fall offensiv spielen, hinter den Spitzen. Ob wir das wie in der letzten Saison machen, dass wir rechts und links ein bisschen in die Mitte ziehen und er da eben eine der beiden Positionen bekleidet, wird sich alles zeigen. Aber über den Move, also ich glaube, noch ein Gedanke davor, ich glaube, und ich denke, da sind wir uns einig, qualitativ ist er von den drei von mir genannten wahrscheinlich der hochwertigste Spieler. Und wenn er das dann wirklich auf den Platz kriegt, dann bin ich mal gespannt. Zumal wir dahinter ja auch noch weitere Spieler haben, einen Lars Gindorf zum Beispiel, der eine ähnliche Position einnehmen würde, einen Momolu als Rechtsaußen, der zwar ein bisschen anders spielt, aber letztendlich auch um diesen Platz in der Startelf oder in der Mannschaft überhaupt kämpft. Auch da sind wir, wie eben schon in der Abwehr, sehr gut besetzt und vielleicht sogar überbesetzt. Und da wird es auch spannend, wenn da noch die Säge streicht. Ich glaube, man kann weder defensiv noch jetzt an dem Punkt so in die Saison starten. Da müssen noch Leute weg.
Da müssen noch Leute weg, sagt André Luca. Ich habe Taibi zumindest, mir ging ja auch nicht, beim HSC gesehen. Und ich fand schon sehr bezeichnend, wie sehr er doch das Dribbling gesucht hat. Ja? Er hat immer versucht, eine Lösung mit dem Ball zu finden, vielleicht auch mal den Mitspieler nicht gesehen. Was hältst du von Vanis Taibi?
Von Grund auf tatsächlich sehr viel, weil es ist generell so ein bisschen die Frage, wie wir, also auf dem Blankobogen werden wir 3-4-3 spielen und dann passiert in-game ja ganz viel. Und wenn man vom 3-4-3 ausgeht, sehe ich Taibi tatsächlich rein nominell neben Leopold. Und dann im Spiel geht er nach vorne auf eine Zehnerposition, also auch relativ zentral und will sich den Ball dann meistens, oder hat sich zumindest gegen den HSC, den Ball dann sehr häufig sehr tief abgeholt und dann fast schon so ein bisschen wie Hyun Chul Lee in der letzten Saison sehr oft dieses nach vorne aufdrehen, andribbeln, nach vorne spielen gesucht. Und es ist schon, also wenn man jetzt das mit Magdeburg vergleicht, ist es quasi der Mo Elhan Khoury für uns aus Magdeburg. Und ich sehe ihn für unsere Offensive bisher als den Königstransfer. Also ich halte tatsächlich sehr viel von ihm, erwarte sehr viel von ihm. Was ich nicht ganz verstehe, ist, wieso er als beidfüßig mal zumindest irgendwo rumgefleucht ist als Gerüst, weil er macht quasi alles mit rechts und seinem rechten Außenriss. Aber es hat ja auch einen gewissen Flair und zumindest von dem, was ich gesehen habe, ich meine, ich kann jetzt von mir auch nicht behaupten, ich glaube von Rodez kam er, als hätte ich Rodez jetzt viel gesehen. Aber so von dem, was ich gesehen habe, würde ich sagen, kann der schon unser Unterschiedsspieler offensiv sein, ja.
Ferdi, bei Austriss denke ich immer sofort an Jan Staudraff und an Sevilla. Ja, also von der ist für dich auch der Vanis Taibi der Unterschiedsspieler, der bei uns in der Offensive die Fäden ziehen kann, der die Pässe spielen kann, der den Abschluss selber sucht. Was hältst du von ihm?
Ich sehe ihn tatsächlich als genau den Unterschiedsspieler und für mich ist er nicht nur Königstransfer für die Offensive, sondern er wäre für mich aktuell insgesamt der Königstransfer. Ich habe eine Schwäche für technisch starke Spieler, das muss ich zugeben, aber Taibi ist da schon, ich nehme mich mal aus dem Fenster und sage, der ist fußballerisch komfortabel der beste Spieler in unserem Kader, er ist auch einer der besten Spieler der letzten Jahre, was rein die technische Qualität betrifft. Und er erfüllt, finde ich, zwei Rollen, die uns letztes Jahr sehr gefehlt haben. Er ist nämlich ein Dribbler. Er kann den Ball auch wirklich mal selber in gefährliche Zonen tragen, kann sich auch auf engen Räumen behaupten. Und er ist ein Creator. Also er hat immer eine Idee, hat ein super Verständnis, finde ich, für freie Räume, für Passwege. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn so unbedingt als den Torschützen sehe, aber ich glaube, er wird viele Vorlagen und auch sehr viele Vorlagen zur Vorlage geben und ja, so ein bisschen so der
Free-Flower sein. Lass Luca und Ferdi jetzt hier nicht so einfach raus. Die sollen sich schon noch mal hier committen und sagen, was ist jetzt mit Röhrl, wollte ich schon sagen, mit Röhrl und Rochelt. Ja,
Wir müssen sie aber gar nicht, weil auf der Position.
Ich mache gerne Ansage.
Machst du gleich. Ich möchte erstmal sagen, auf der Position, wo Wörl spielt, spielt Taibi schon mal nicht. Ja, und auch Rochelt nicht. Aber das kann uns vielleicht Olaf erklären.
Ach, ich soll das jetzt erklären? Naja, ja, natürlich. Ja, gut. Nee. Also ich sag nur, bei Transfermarkt.de wird Wörl auch als zentraler Mittelfeldspieler geführt, wobei ich den auch eher wenig zentral sehe, sondern eher so auf mehr so, also ich sehe mehr als Konkurrenz zu Rochelt. Und da sind wir, also Rochelt und Wörl spielen nicht da, wo Taibi spielt. Das können sie auch, glaube ich, gar nicht, denn da bin ich tatsächlich bei Luca und Ferdi. Es tut mir leid, André. Das ist einfach ein technisch so starker Spieler. Ich sehe den im Zentrum zusammen mit Leopold und da bin ich auch tatsächlich wirklich sehr gespannt drauf.
Zu Recht, würde ich sagen. Völlig zu Recht. Und deswegen, André, ist die Frage von dir völlig obsolet. Jetzt haben wir fast schon das Mittelfeld auch schon durch.
Mit 12 spielen, oder wie zählst du das?
Jetzt haben wir das Mittelfeld fast schon auch durch. Haben nur ein Problem. Wir haben einen Verteidiger vergessen. Holen wir aber gleich nach. Machen wir gleich. Nach einer kurzen Pause. Ja, liebe Hörerinnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach Weit, dem 96 Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir sind quasi schon im Sturm angekommen und gehen jetzt auch dahin. Ich sage es aber gleich, wir werden nochmal kurz zurückgehen in die Verteidigung im Sturm. Da haben wir geholt den finnischen Nationalstürmer, unsere neue Nummer 9, Benjamin Kellmann. Ferdi, ich habe gestern die finnischen Frauen gesehen gegen Island. Und auch da hat die Nummer 9 das entscheidende Tor geschossen. Also glaubst du auch, dass Kellmann unser neuer Goalgetter werden wird?
Ich habe die finnischen Frauen leider nicht gesehen und ich habe bisher auch nicht wahnsinnig viel von Benjamin Kellmann gesehen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin bei Kellmann ein bisschen verhaltener als die allermeisten, weil, ich meine, er ist auch unser Topverdiener. Kam, glaube ich, gestern oder heute ein Artikel dazu.
Ja, behaupten Leute. Ja,
behaupten Leute. Aber ich wüsste auch nicht, wer es sonst sein soll. Das macht, finde ich, schon
Sinn. Verdient er mehr als Weidand?
Ja, ich glaube schon. Knapp mehr.
Vielleicht hat er sich von Papa Weidern beraten lassen.
Oh, auch schön. Ja, aber Ferdi, was hältst du von ihm?
Ich bin mir nicht sicher, wie gut er zu Christian Tietz passt. Grundsätzlich ist ein bulliger Abschlussstürmer, der genau in diesen Bereichen gut sein wird. Der wird sich im Strafraum behaupten. Der kann sich auch, der hat nicht die allerbeste Technik, der kann sich aber ganz gut durchwursteln. Der ist einfach im Abschluss sehr, sehr gut. Darüber hinaus würde ich nicht so viel erwarten. Da sehe ich einen Pichler tatsächlich ein bisschen stärker. Und ich bin aktuell auch so ein... Ich glaube, wir sehen mehr Pichler und weniger Kellmann, als wir uns das vielleicht gedacht hätten. Das ist gerade so ein bisschen mein Stand. Deswegen sage ich jetzt nicht, Kellmann wird unser 20-Tore-Stürmer. Aber grundsätzlich ist ein klassischer Neuner. Der hat in Polen sehr gut genetzt. Wenn der bei uns auch sehr gut netzt, dann wird das niemanden überraschen. Aber ich glaube, manche sind bei ihm noch stärker auf der Euphorie-Tube als ich aktuell.
Ja, Luca, nimm mal kurz den Ball auf. Also, Ferdi hat gesagt, naja, Kellmann, okay, ist ganz in Ordnung. Ist ein klassischer Neuner. Wenn er netzt, ist gut. Und er hat noch einen Namen reingebracht, dann bringe ich den jetzt auch rein. Benedikt Pichler. Holstein Kiel, in der ersten Liga, ja, auch aufgrund von Verletzungen eher nicht existent. Aber in der Aufstiegssaison von Holstein Kiel, ja, schon beachtenswert. Zumindest von den Daten der Statistiker. Also, was glaubst du? Wer spielt im Zentrum? Benedikt Kellmann oder eher Benjamin Kellmann oder Benedikt Pichler?
Die Doppelbennys. Ich bin mir da lustigerweise auch überhaupt nicht sicher. Wenn ich Geld setzen müsste, würde ich sagen Benjamin Kellmann oder Schellmann, keine Ahnung. Einfach aufgrund dessen da für ihn, da ich glaube, dass wir mehr in ihm sehen als in Benny Pichler. Benny Pichler durch seine Größe und auch durch seine Kopfballstärke könnte ich mir vorstellen, dass er dann nochmal so ein Stürmer ist, der, keine Ahnung, so nach letzten 30 Minuten reinkommt, wenn es dann auch mal hoch und weit gehen sollte, was man ja bei Christian Tietz jetzt eher weniger erwartet, aber wenn quasi mal die Brechstange rausgeholt werden muss, dann ist Benny Pichler eine absolute Waffe, meiner Meinung nach. Was aber so ein bisschen bei beiden verkannt wird, meiner Meinung nach, und was auch so ein bisschen der Vergleich zu Martin Kaas ist, den ich sehe, also ich habe immer so ein bisschen geschaut, was für ein böses Wort Spielermaterial hatte Christian Tietz in Magdeburg und was für Spieler hat er jetzt hier bekommen. Und was in Magdeburg ein gängiges Muster war, was in dieser Saison hinzugekommen ist und was man jetzt, finde ich, auch schon in den Testspielen so ein bisschen gesehen hat, war, dass auch viel vom zentralen Innenverteidiger oder dann Sechser, je nachdem, wie man die Rolle definieren möchte, vertikal in den Lauf gespielt wird. Und Benjamin Kellmann ist under the radar schnell. Also der braucht ein bisschen, um in die Gänge zu kommen. Aber wenn der die Tiefe attackieren kann oder bedrohen kann, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er da auch die eine oder andere Abwehrreihe ordentlich nach hinten schiebt. Und würde da am ehesten auf einen offenen Zweikampf zwischen den beiden tippen. Aktuell aber Kellmann, wie auch immer, den Not geben. Wobei da ja auch theoretisch noch eine andere Option möglich ist, aber den sehe ich eher rechts.
Ja, auf den kommen wir auch noch. Olaf, für dich. Kellmann, Schellmann oder Pichler?
Also keiner von beiden. Harvard Nielsen natürlich. Nein.
Gottes Willen.
Wie konnte ich Harvard Nielsen vergessen? Das
ist ja, total richtig. Siehste, ja. Siehste. Großartig.
Nein, Spaß beiseite. Also Kellmann und Pichler sind für mich beides Stürmer, so Kategorie 7, 8 bis 9 Tore. Ich gehe davon aus, ich weiß nicht, ob ich es hoffe, aber oder tatsächlich davon ausgehe, dass wir tatsächlich in dieser Saison nochmal den 15 bis 20 Tore Stürmer noch verpflichten. Und das Problem ist dabei erstens, kriegen wir den? Und zweitens, wenn, dann wird der relativ spät in der Transferphase kommen. Das wird dann jemand, ob es das wird, weiß ich nicht, aber es könnte jemand werden, der tatsächlich noch irgendwo bei einem Bundesligisten dann auf der Bank sitzt oder vielleicht bei einem ambitionierten Zweitligisten nicht ganz so zum Zuge kommt, wie er das möchte. Ist aber nur ein Gefühl, wobei das wiederum in mir schon sich so ein bisschen mit dem beißt, wofür Christian Tietz eigentlich steht. Denn nach dem, was ich so bisher weiß, braucht er das nicht unbedingt. Und von daher, wenn ich mich zwischen Kellmann und Pichler entscheiden würde, meine ich auch, dass Kellmann tatsächlich momentan so ein bisschen die Nase vorn hat. Ist aber eher nur so ein Gefühl, muss man, glaube ich, auch noch abwarten. Also von der Erfahrung her, würde ich sagen, sind sie beide ähnlich. Also irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, Kellmann passt da irgendwie momentan vom Gefühl her für mich besser. Also dann sehe ich dann den vorne.
Sagt Olaf, André, aber du hast ihm entgegenzusetzen, dass wir jetzt Davy Selke vertragslos vom HSV holen.
Also den will ich nicht haben, um das nochmal zu ergänzen.
Auf gar keinen Fall.
Den Typen mag ich nicht.
Ja, mögen geschenkt, wenn der uns in die erste Liga schießt, ist mir alles egal, feiere ich ja jeden. Aber tatsächlich brauchen wir den nicht, denn Olaf, ich bin ja hier der Mathe-Gott am heutigen Tage, sonst gerne Olaf, aber Olaf hat ja Rechenschwäche. Wissen die wenigsten, aber ich mache euch das einmal deutlich. Und zwar haben wir aktuell zwei 15-Tore-Spieler im Kader, nämlich exakt die beiden Spieler, über die ihr gesprochen habt. Ich bin nicht auf der Euphorietube, Ferdi, keine Sorge. Aber wenn wir uns den Pichler mal angucken, der hat in seinem ganzen Karriereschnitt und auch sogar für die zweite Bundesliga, das müssen wir auch nochmal im Kopf behalten, hat der einen Toreschnitt von knapp über 2 Spielen, wo er dann netzt. Bei 34 Spielen, so, ne? Der andere Kollege, Kellmann,
sowas. Also 17 Tore. Du prognostizierst Pichler 17 Tore, ja?
Nee, ich prognostiziere den nicht. Ich sage, das sind seine Statistiken seiner Karriere bisher. Und das ist bei Hellmann sehr, sehr ähnlich. Das heißt, wir haben potenziell zwei 15-Tore-Stürmer im Kader, wenn sie ihre Saison, wenn sie ihre Karriereschnitt sozusagen bei Hannover 96 bestätigen. Das heißt, das ist da. Ob sie das abrufen können, ob sie die Bälle bekommen, das werden wir alles sehen. Aber das Potenzial ist da. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich bin ein großer Verfechter, vielleicht kennen manche den Film Moneyball. Ich bin großer Verfechter vom System amerikanischer Sport. Und dort ist es, dass man sehr, sehr stark auf Statistiken guckt und auch teilweise weniger auf irgendwelche YouTube-Highlight-Clips achtet. Und ich finde den Ansatz in vielen Bereichen nicht verkehrt und er ist auch übertragbar auf den Fußball. Und diese beiden Stürmer sind keine alleinigen 20-Tore-Stürmer, das ist klar, aber sind exakt das, was wir in der letzten Sendung eigentlich gefordert haben. Sie sind nämlich das, was wir vor 2 Jahren hatten, als wir einen Teuchert hatten, der knapp an die 15 Tore gemacht hat und wo wir einen Vogelsammer und Nielsen hatten, die beide zusammen 15
gemacht haben. Vogelsammer hatten wir noch nicht, aber wir hatten Nielsen. Ne? Vogelsammer hatten wir noch nicht.
Doch.
Ja, in der Rückrunde, ne?
Ja, aber der hat trotzdem seine 7 Tore gemacht.
Ach so, ja.
Also das heißt, Vogelsammer, Nielsen zusammen sind 15 Tore als Paket. Teuchert waren knapp 15 Tore als Paket. Und exakt das sehe ich bei den beiden eben auch.
Geh doch mal ein bisschen weiter zurück und nimm mal Jakonan und Moa Abdelaue. Also,
ja, das war ganz adressiert.
Ja, wie reich. Ja, Moment, aber das waren auch welche, die durchaus beide ihre Tore machen konnten. Also wenn ich das so von der Konstellation her vergleiche, dann sehe ich da, weil wir streiten jetzt ja schon darüber, wer ist besser und sind uns nicht so ganz einig. Und ne, also wenn die.
Ja, aber wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Und der Dritte ist Mustafa Bundu, ja, vom Zweitliga-Absteiger aus England, vom Plymouth gekommen. Übrigens, sein Ex-Trainer ist jetzt Trainer bei Schalke. Deswegen war Schalke auch an ihm interessiert, aber wir haben ihn bekommen, Mustafa Bundu. Luca, ich glaube, du meinst ihn.
Stürmer wie die beiden?
Warte. Mustafa Bundu, Luca, ich glaube, du meintest ihn als Rechtsaußen.
Genau. Aber also, das wurde ja auch in der Verkündung nochmal explizit erwähnt, dass er alles vorne spielen kann. Und für mich wäre er, weil, also ich habe mich die letzten Tage so ein bisschen auf Social Media mit Leuten gezankt, die noch irgendwie gefordert haben, wir sollten ein junges Stürmertalent ausleihen. Und das habe ich einfach nicht gesehen, weil erstens, wo soll der Spielzeit bekommen, wenn wir Kellmann und Pichler haben? Und drittens kann Bundu im Notfall auch noch Stürmer spielen, beziehungsweise, was heißt im Notfall? Er hat bei Plymouth jetzt die ganze Saison oder zumindest die Rückrunde unter Miron Muslic Stürmer gespielt. Ihn sehe ich aber tatsächlich, wie ich schon angedeutet habe, eher vorne rechts als in der Sturmspitze.
Also als der bessere Tarel Mumulu.
Ja, ich würde sagen, vom Spielerprofil sind die sich relativ ähnlich. Bundu ist nochmal deutlich abschlussstärker, das muss man sagen, und wahrscheinlich auch standfester als Tarel Mumulu, was die Schuhe angeht. Das ist mir in den Testspielen tatsächlich schon wieder aufgefallen. Aber das ist vor allem ein Speedster, der bei Plymouth damit geglänzt hat, tief zu starten dann den Ball durchgesteckt zu kriegen. Und auch wenn das ja eher nicht der Christian Tietz-Fußball ist, mit Ball, ist es ein Spieler, der, glaube ich, in allererster Linie verpflichtet wurde, weil er gegen den Ball so gut ist, auch als Offensivspieler. Weil Miron Muslic hat in Plymouth halt sehr darauf, also das wird jetzt auch bei Schalke passieren, auf lange Bälle Gegenpressing gesetzt, sage ich mal. Und vor allem dieser Gegenpressing-Aspekt könnte bei ihm ist bei ihm sehr stark ausgeprägt und könnte uns, denke ich, nach vorne bringen, wozu ordentlich Speed jetzt auch nicht schlecht ist. Und Körpergröße. Christian Tietz scheint Körpergröße entdeckt zu haben. Weil wenn ich mir die Magdeburger Mannschaft angucke, die waren alle irgendwie 1,85 und drunter und jetzt kaufen wir 1,90 Stürmer. Also er scheint sich da nochmal weiterentwickeln zu wollen.
Ja, und das Gute ist für Bundu, mussten wir nicht mal Ablöse bezahlen. Fertig. Für dich muss aber Bundu auch eher der Rechtsaußen und der Spieler, der Tattel nach Bielefeld schickt?
Ich glaube, das wäre tatsächlich für alle Beteiligten eine ganz gute Lösung, wenn Tattel nach Bielefeld gehen darf. Dann geben die vielleicht auch bei Wörl mal ein bisschen Ruhe.
Der kann doch direkt mitfahren, könnten die eine Fahrgemeinschaft aufmachen, hätten wir alle was von.
Ach nee, das geht mir so auf die Nerven, dass die jetzt schon wieder damit ums Eck kommen. Ne?
Ja, die verspielen sich ein bisschen was. Aber okay, trotzdem, wir haben Bielefeld gern. Oder ich habe Bielefeld gern zumindest. Ich sehe
schon. Ja, wir auch.
Sehr schön. Ich sehe Bundu tatsächlich auch in einer ähnlichen Rolle. Einfach, weil es ein sehr geradliniger Spieler ist, der neben dem Tempo, das auch ein Tadel hat, aber auch eine ziemliche Abschlussstärke mitbringt. Also ich finde vor allem seine Innenseite-Abschlüsse sehen sehr stark aus. Er ist physisch und ich glaube, er erfüllt so die Rolle, die uns sonst im Kader noch ein bisschen abgeht, nämlich, dass er dem Spiel sehr viel Tiefe geben kann. Wir haben wahrscheinlich einen physischen Neuner, das wird Kellmann oder Pichler sein. Wir haben dann ganz viele fußballerisch starke Spieler im Zentrum, Wörl, Taibi, Leopold und dann ein Spieler, der halt tiefe Laufwege geht, auch Räume dahinter aufmacht, dem Spiel auch nochmal ein bisschen andere Dimensionen gibt, weil auch unter Christian Tietz darf man lange Bälle spielen. Ich glaube, das ist die Rolle, die er erfüllen soll. Und das kann ich mir, auch wenn ich jetzt, glaube ich, nicht sein allergrößter Fan bin, ganz gut vorstellen, wenn wir auf der anderen Seite dann einen World zum Beispiel sehen, der diese inverse Flügelrolle ganz anders interpretiert.
Und dann haben wir aber immer noch einen Neuzugang offen. Und das besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Ja, liebe Hörerinnen, wer erinnert sich nicht an das tolle TikTok-Video eines sehr seriösen jungen Mannes aus Südafrika? Der hat uns vor einer Woche erzählt, dass Ime Okon, ja, auf dem Weg nach Hannover ist. Es gab,
da bin ich ehrlich, Königstransfer!
Ja, es gab, da bin ich ehrlich, wenig Hinweise aus Hannover, aber ganz viele Hinweise aus Afrika. Und plötzlich landete der am Montagabend am Flughafen Hannover-Langhagen, hat am Dienstag den Medizincheck absolviert. Und dann durften wir erfahren, dass Christian Tietz diesen Spieler schon im Winter haben wollte. André, ist Ime Okon unser neuer Stefan Mertesacker?
Nee.
Per Mertesacker.
Meine Güte. Nein, aber ich sag dir, wer es ist. Also das ist einer... Jetzt mache ich eine Ansage. Der arme Ferdi durfte ja doch keine Ansage machen. Das obliegt hier offensichtlich nur den älteren Herrschaften hier. Dann mache ich die halt. Ich sage euch, der Herr Okon, der braucht noch ein bisschen Anlaufzeit, aber der wird im Laufe der Saison die Positivüberraschung werden. Der wird der Josh Knight der Rückrunde quasi werden. Wir werden den absolut feiern. Und spätestens im März hat sich Tobi ein Trikot von ihm gewünscht. Den Typen, den finde ich so geil, der kommt aus dem Garnisch. Niemand kennt den, von dem hat noch niemand irgendwas gehört. Der hat aber schon das eine oder andere Mal sein Füßchen für Südafrika hingehalten, die jetzt auch keine ganz so blinde Fußballnation sind. Der ist von unserem Trainer schon nach Magdeburg geholt werden wollten, Tätentaten. Und das ist dann an der hohen Ablösesumme gescheitert. Ja, der sollte doch im Winter nach Magdeburg.
Ja,
und
klar.
Magdeburg konnte sich das nicht leisten. Das heißt, der Trainer ist von diesem Spieler hundertprozentig überzeugt, dass der Zweitliganiveau hat und dass er eine Mannschaft weiterbringt. Magdeburg stand bei der Rückrunde im Aufstiegsrennen mit drinne. Und wenn die so einen Spieler holen wollen, und im Winter muss jeder Transfer passen, sonst brauchst du da keinen holen. Wenn der den holen wollte, muss der von ihm überzeugt sein. Und wenn er von ihm überzeugt ist, bin ich da schon lange. Und ich stehe überhaupt nicht auf der Euphorietube. Ich glaube, viele, viele unserer bis jetzt genannten Transfers kann alles gut werden, muss nicht. Da ist Hoffnung drin. Aber in dem Typen, ich sag's euch, also wenn ich mir jetzt ein Trikot kaufen müsste, ich gehe mit dem.
Ja, wir mögen Trikots aber nicht, Olaf. André sagt gerade, das ist also fast ein Königstransfer gesagt. Sind wir mal vielleicht ein bisschen realistischer, ja? Ime Okon, na klar, südafrikanischer Nationalspieler, hat er gesagt, war im Gespräch bei Dynamo Kiew, also zumindest im Wintertrainingslager, als Magdeburg gegen Kiew gespielt hat, war Ime Okon Testspieler bei Dynamo Kiew. Angeblich wäre er auch auf dem Radar gewesen vom FC Brügge. Also die Stadt, in der wir als 96-Fans überhaupt nicht reisen durften und nur Nicolò Tresoldi ein Visum bekommen hat. Also was hältst du von Ime Okon?
Ja gut, das ist die größte Wundertüte für mich von den bisherigen Transfers, weil, wie André eben schon richtig sagte, man kennt den überhaupt nicht. Und der kommt halt auch von weit her. Hat wohl schon so mehr als einmal irgendwo in Europa so ein bisschen mal vorgespielt oder wie auch immer mit seinen jungen 21 Jahren, glaube ich. Also der ist schon in Insiderkreisen sicherlich mal irgendwo aufgetaucht. Aber man hat ihm ja auch einen 4-Jahres-Vertrag jetzt gegeben, was ja nicht daran liegt, dass man so viel von ihm hält. Also ja, man hält schon viel auch, von ne? ihm. Wie Taibbi auch, aber Taibbi ist ja was anderes. Den will man ja lange binden, damit er also möglichst auch uns lange gute Spiele bei uns lange gute Spiele macht und der soll ja auch sofort helfen. Und bei Ocon ist es ja eher so, dass man gesagt hat, das wurde ja auch offiziell so gesagt von Markus Mann, dem will man ja auch erstmal die Zeit geben, sich hier also in Deutschland und in der zweiten Liga erstmal einzugewöhnen. Ich bin allerdings auch davon überzeugt, dass der das auch schaffen wird, vielleicht jetzt nicht so früh wie André das jetzt hier so postuliert, aber...
Olaf, lass mich ganz kurz rein. Ganz kurz, pass auf.
Ja,
drei aber nur Spieler, ganz kurz, die das Gegenteil beweisen. Und zwar alle drei Spieler, Leopold, Josh Knight und jetzt eben der aus Südafrika, sind die Spieler, von denen man am wenigsten erwartet hat und die den größten Impact gebracht haben. Die anderen Spieler, von denen wir viel erwartet haben, Roche, Besuschkow, Christiansen und wie sie alle hießen, haben nicht funktioniert. Und deswegen... Ich sag's einmal und danach nie wieder. Markus Mann Masterclass, der wird einschlagen, der Junge.
Oh, warte. Was hast du gesagt?
Ich wollte eine Ansage machen.
Er hat Markus Mann Masterclass gesagt. So, das und möchte ich jetzt bitte auch nochmal betonen.
In dem Sommer, also ganz ehrlich, du kannst gleich wieder rein, Olaf, aber ja. Wir haben wirklich Markus Mann oft kritisiert und oft auch zu Recht kritisiert. Aber dieser Transfersommer mit den 13 Spielern ist Markus Mann Masterclass. Herzlich willkommen im Team, André. So, Olaf, weiter.
Ja, also wie gesagt, Imo Ocon scheint vom Typ her zu passen, sehe ich aber tatsächlich als Backup für wen auch immer. Ich glaube, der kann ja hinten irgendwie so alle Positionen spielen, links, rechts, Halbverteidiger. Den sehe ich so ein bisschen als Backup, den man ranführen will, der von den Erfahrenen, die vor ihm stehen, lernen kann. Man hat ja auch betont, dass er sehr lernwillig und fähig ist. Und ich sag mal, wenn die entsprechenden Leute wie Markus Mann oder auch Tietz das sagen, dann glaube ich das schon. Und bin mal gespannt. Also das ist für mich hier tatsächlich die größte Wundertüte. Also da weiß ich nicht, wo die Reise hingehen wird. Ich bin da tatsächlich mal nicht so euphorisch, ausnahmsweise wie André.
Ja, kann ich verstehen. Bin ich auch nicht, weil ich glaube, dass auch eher ein Transfer eher für die Zukunft ist. So wurde es auch kommuniziert, vor allem bei ihm. Aber jetzt mal ganz im Ernst, Männer. Wir haben den Kader fast zusammen. Und jetzt gucken wir uns bitte mal die Konkurrenten an. Jetzt gucken wir uns die Absteiger an, Bochum und Kiel. Wir gucken uns die Verdächtigen an, wie Düsseldorf, wen gibt es da noch? Warte mal, muss ich kurz überlegen sogar. Magdeburg, naja, nee, die nicht. Lautern. Da hat doch niemand bisher einen besseren Kader. Das heißt, das wird doch ein 34-Spiele-Sieg-Durchmarsch, oder nicht? Wer hält dagegen?
Also wir verlieren mindestens mal beide Spiele gegen die Hertha. Stefan Leitl gewinnt immer gegen Christian Dietz. Leider Gottes.
Bitte?
Ja, Tobi, also, ich war dreimal auswärts da. Ich habe einen Torrekord von 10-0 in Magdeburg.
Ja, gut,
der gewinnt 96, immer gegen Christian Dietz.
Als 96-Trainer.
Ja... Also ich würde es mir wünschen, aber ich glaube, mindestens zu Hause gegen die Hertha verlieren wir. Es ist rein...
Das wäre aber relativ früh.
Ja, und ich bin im Urlaub.
Ja, toll.
Also, nein, aber
gut,
also...
Dann gucken wir auf die ersten 5 Spiele. Ja, also übrigens, fick dich DFL, dass am ersten Spieltag Hannover 96 gegen den ersten FC Kaiserslautern kein Topspiel ist, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Bielefeld, der Aufsteiger, mit so einer No-Name-Truppe aus der dritten Liga, kann ja nicht Topspiel sein. Ja,
du meinst unfassbar. Der Pokalfinalist?
Ja, mit Marius Wöll. Ja, Ah, da ist er still. Da ist er still.
Also, der kommt ja vielleicht wieder.
Ja, auch das wäre ein Thema, ne? Dass Bielefeld immer noch nicht loslässt, ja? Aber jetzt mal ganz im Ernst. Also, wir müssen doch da 5 Spielen 15 Punkte haben, bitte.
Ja. Yeah.
Gut, sieht offensichtlich keiner so. Ja, schön.
Aber du hast an einer anderen Stelle recht, also 15 Punkte nicht, aber wo du natürlich recht hast. Der Spielplan ist eine echte Challenge. Und zwar deswegen, weil wir die ersten
Ich mach's kurz rund. Also, wir spielen zu Beginn zu Hause gegen Lautern. Zweites Spieltag, wer weiß es? Na?
Auswärts in Düsseldorf.
Drittes Spieltag zu Hause gegen Magdeburg, sagt's ruhig. Gegen Magdeburg. Gleich der dritte Spieltag gegen Magdeburg.
Gegen Ottmar Schork.
Ja. Viertes Spieltag auswärts in
Kiel.
Kiel. Bundesliga-Absteiger. Und fünftes Spieltag zu Hause gegen fucking Stefan Leitl. Also nach 5 Spieltagen ist eigentlich die ganze Saison schon vorgeplant. Oder André, das wolltest du sagen, ne?
Ja, vorgeplant. Also ich wollte sagen, wir spielen gegen Mannschaften, die alle unsere Ambitionen haben und die zum großen Teil, jetzt nehmen wir mal Hertha raus, im letzten Jahr ja auch noch vor uns waren. Gut, jetzt Kiel ist ein Absteiger, das kann man jetzt natürlich nicht 1-1 rechnen, aber ich denke auch, dass die den Anspruch haben, zu den Top 6 in der zweiten Liga wieder zu gehören. Und das heißt, wir haben 5 Spiele gegen Mannschaften, die man deutlich dem oberen Drittel zurechnen müsste, am Ende, wenn alles glatt laufen sollte. Wir übrigens auch. Und da ist ja schon die Frage, mit wie vielen Punkten gehst du da raus? Das entscheidet nicht die Saison, das entscheidet auch nicht Aufstieg, Abstieg oder irgendwas. Aber es ist schon ein Unterschied, ob du da 15 Punkte holst oder 0. Und
ja, du holst 15. Nicht,
gut, und da beides aber nicht eintreten wird, ist es halt schon spannend zu sehen.
Warte. Doch, 15 tritt ein.
Gut, aber was auf jeden Fall eintreten muss, ist, ich denke, da sind wir uns einig, wir brauchen Heimsiege. Wir müssen aus meiner Sicht Magdeburg schlagen, wir müssen Kaiserslautern schlagen und wir müssen auch Hertha zu Hause schlagen. So.
Klar.
Also das muss sein. Und dann ist ja spannend zu sehen, wie es auswärts aussieht, ob wir so eine Katastrophen-Auswärtsmannschaft sind und bleiben, wie wir es waren, oder ob da tatsächlich im Mindset was passiert ist. Und jetzt lass mal aus diesen 5 Spielen nicht deine 15 Punkte sein, aber lass doch mal 10 oder 12 Punkte sein. Und was hast du dann für einen geilen Saisonstart? Und wenn du das dann dich weiterentwickelst, das dann aufrechterhalten kannst, dann kann die Reise schön laufen. Gehst du aber mit 3 oder 5 Punkten aus diesen ersten 5 Spielen raus, dann können wir wieder über Christian Titz diskutieren. Also ich glaube, es
sollten wir nicht. Und deswegen
sollten wir nicht. Aber werden
ja nicht umsonst machen uns die Buchmacher zum Top-Aufstiegsfavoriten in der Saison. Du kriegst für einen Aufstieg von 96 für 10 Euro gerade mal 17
Euro
zurück.
Wie heißt der Dampfplauderer bei Sky, der das auch jedes Jahr behauptet? Der ehemalige Union-Spieler.
Matuschka.
Ja.
Ach, danke.
Ja. Ja, aber nee, ich behaupte das nicht. Das ist Fakt. Ja, also ich bin nicht Matuschka. Ich behaupte nicht. Ich bringe nicht Kolja Uden zu 96, sondern ich sage Fakt. So, also von daher 17 Euro für 10 bei einem 96 Aufstieg. Wir haben jetzt viel abgehandelt. Es waren wirklich viele, viele, viele Transfers. Wir haben am Wochenende wieder ein tolles Testspiel in Bückeburg, habe ich gehört, ne? Und da sind auch noch Karten zu kriegen. Also, jetzt ist der Kader fast komplett. Es fehlt nur noch ein, wie hat jetzt gesagt, offensiver Dribbler und der dritte Torwart. Der könnte aber sogar jetzt auch aus der eigenen Jugend kommen. Also freuen wir uns 2 Wochen 96 im Sommer. Wunderbar. 2 Stunden und mehr Training. Ach, ich glaube, André Breitenreiter weint leise bei seinen 3 Tagen und 1 Stunde Training. Von daher freuen wir uns auf das, was kommt, und bleiben wir auch am Ball. Und wir werden wiederkommen, noch vor dem Saisonstart. Ich freue mich über Ferdi, ich freue mich über Luca. Über Olaf sowieso. Naja, bei André, da wisst ihr meine Meinung. Deswegen denkt immer daran, 96 alle und bis bald.
Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Carsten Linke. Ja.
Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben. Und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los. Genauer gesagt am 1. August. Und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen. Und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität. Und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz. Und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten. Und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei. Der Link ist in den Shownotes.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.